NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Bernd Muschborowska und diesen Themen. Die K-Frage bleibt offen. Diskussion um erneute Kanzlerkandidatur von CDU-Chefin Angela Merkel. Auskunft Pflicht für Mütter von sogenannten Kuckuckskindern. Bundesjustizminister plant Änderungen beim Unterhaltsrecht. Dutzende Tote bei Selbstmordanschlag im Jemen und Türkei stellt Bedingungen für eine mögliche Besuchserlaubnis für Bundestagsabgeordnete bei Bundeswehrsoldaten in Incirlik. Bundeskanzlerin Angela Merkel will erst im nächsten Jahr bekannt geben, ob sie noch einmal als Kanzlerkandidatin der Unionsparteien antritt. Diese zögerliche Haltung hat eine heftige Diskussion ausgelöst, unter anderem darüber, ob Merkel noch genügend Rückhalt hat, etwa bei der von Horst Seehofer geführten CSU. Jörg Seiselberg berichtet.
Steffen Seibert reagierte schon etwas pikiert. Ob die Regierungschefin aufgrund ihres Zögerns in Sachen Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl nun eine lahme Ente sei, wurde ihr Sprecher gefragt. Und ob dieses Merkels Handlungsfähigkeit in den Regierungsgeschäften belaste.
Auf beide Fragen ein klares Nein.
Auf Nachfragen verwies Seibert auf die Aussage der Kanzlerin, sie werde zu gegebener Zeit erklären, ob sie noch einmal als Kanzlerin antreten wolle. Heute im CDU-Präsidium, betont Generalsekretär Peter Tauber, habe das Thema Kanzlerkandidatur keine Rolle gespielt. Und
alles Weitere steht dann zur Entscheidung an, wenn die Zeit dafür reif ist.
Des offiziellen Versteckspiels zum Trotz scheint unter den CDU-Oberen kaum jemand Zweifel zu haben, dass Angela Merkel es noch einmal machen will. Bundestagspräsident Lammert sagt, er glaube, die Kanzlerin werde erneut antreten. Und die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat keinen Zweifel, dass Merkel zunächst Parteichefin bleiben und dann Kanzlerkandidatin werden will.
Angela Merkel wird sich zur Wiederwahl stellen als Parteivorsitzende und sie wird dann selbst entscheiden, wann sie verkünden wird, dass sie als Kanzlerkandidatin zur Verfügung steht.
Die CSU dagegen lässt bislang offen, ob sie Merkel bei einer erneuten Kanzlerkandidatur unterstützen will. Laut eines Berichts des Spiegels ist dies der Grund dafür, warum die Kanzlerin ihre Entscheidung erst im kommenden Frühjahr bekannt geben will. Der Koalitionspartner SPD, der seine K-Frage ebenfalls noch nicht beantwortet hat, verfolgt amüsiert das Zögern der Regierungschefin. Generalsekretärin Barley sieht Merkel geschwächt.
In der Union offensichtlich hat die amtierende Kanzlerin nicht die Unterstützung ihrer Parteien für eine erneute Kanzlerkandidatur. Ob sie Kandidatin werden kann oder nicht, hängt offenbar von den Gnaden eines Horst Seehofer ab.
Am ersten Tag nach der Sommerpause wurde heute auch im Konrad-Adenauer-Haus deutlich, dass der Ton zwischen Union und SPD zunehmend Wahlkampfschärfe bekommt. Während die Sozialdemokraten gegen Merkel stichelten, feuerte CDU-General Tauber ganze Breitseiten auf den SPD-Chef und mutmaßlichen SPD-Kanzlerkandidaten Sigmar Gabriel ab. Unter anderem wegen dessen Aussage, die Verhandlungen zu TTIP, dem Freihandelsabkommen mit den USA, seien praktisch gescheitert. Tauber Richtung Gabriel.
Der Eiertanz, den er zwischen Parteivorsitz und Wirtschaftsminister vollführt, der ist keine Augenweide, sondern nur schwer erträglich.
Gabriel, so Taubers Vorwurf, beuge sich hier dem Druck aus seiner Partei.
Als Wirtschaftsminister muss man ihn daran erinnern, dass sein Amtseid dem deutschen Volke gilt, nicht der SPD oder gar der Partei Linken.
Auch Gabriels Vorwürfe, Merkel habe in der Flüchtlingsfrage zu lange zugeschaut und sich um Integrationspolitik erst auf Druck der SPD gekümmert, bringen Tauber in Rage.
Sie sind nicht nur eine bodenlose Unverschämtheit, sondern in der Sache auch noch falsch.
Bodenlose Unverschämtheit und Eiertanz. In seinem 5-Minuten-Statement brachte der CDU-Generalsekretär heute mehr scharfe Attacken auf den Koalitionspartner unter als in den gesamten 3 Jahren der Großen Koalition bislang. Die Berliner Politik ist offiziell aus der Sommerpause zurück und der Wahlkampf hat inoffiziell begonnen.
Jörg Seiselberg berichtete. Tritt Merkel nochmal an oder nicht? Hören Sie dazu einen Kommentar von Anna Engelke.
Mein Tipp? Angela Merkel tritt wieder an, sowohl als Chefin der CDU als auch als Kanzlerkandidatin. Und zwar spätestens auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember in Essen. Alles andere würde mich wundern. Denn Angela Merkel ist davon überzeugt, der Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur gehören in eine Hand. Bei der durch und durch freundlichen Vorstellung einer Biografie ihres Vorgängers Gerhard Schröder im vergangenen Jahr war dies Merkels einziger Kritikpunkt. Dass Schröder im Kampf um seine Reformagenda 2010 den Parteivorsitz an Franz Müntefering abgegeben hatte. Auch gestern im ARD-Sommerinterview ließ die Kanzlerin durchblicken, Parteivorsitz ohne Kanzlerkandidatur, das will sie nicht. Nun will der Spiegel erfahren haben, dass Angela Merkel ihre 4. Kandidatur für das Kanzleramt erst verkünden möchte, wenn sie dafür im nächsten Frühjahr grünes Licht von CSU-Chef Seehofer bekommt. sicher. Angela Merkel ist wegen ihrer Flüchtlingspolitik in der Beliebtheitsskala abgestürzt. Ihre Union hat in Umfragen fast 10 Prozentpunkte eingebüßt. Und in Bayern gibt es viele CSUler, die sie lieber gestern als heute auf dem alten Teil sehen würden. Aber seit wann wedelt der Schwanz mit dem Hund? Soll heißen, seit wann bestimmt die CSU maßgeblich über die Kanzlerkandidatur der Union? Ich gehe zwar davon aus, dass Angela Merkel die Zustimmung von Horst Seehofer suchen wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es ihrem größten Kritiker überlässt, wann sie ihre Kanzlerkandidatur ausruft. Täte sie das, würde die CDU-Chefin sich damit enorm schwächen. Politische Entwicklungen lassen sich schlechter vorhersagen als das Wetter. Bis zu diesem CDU-Parteitag im Dezember vergehen noch volle 3 Monate. Politisch eine halbe Ewigkeit. Die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin können für die CDU mies laufen. Die Umfragen legen das nahe. Merkel kann sich im Herbst auch bei der Nachfolge von Bundespräsident Gauck verzocken. Mit ihren Kandidaten Horst Köhler und Christian Wulff hatte sie ja kein gutes Händchen bewiesen. Außerdem kann das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei den Bach runtergehen. Die Flüchtlingszahlen könnten so wieder ansteigen. Die Terrorgefahr bleibt bestehen. Seit gestern ist zudem klar, Vizekanzler Sigmar Gabriel wird Angela Merkel unter Druck setzen, wo er nur kann. Gestern griff er ihre Flüchtlingspolitik an, setzte eine Grätsche an, die er von den CSU-Bayern gelernt hat. Gabriel forderte eine Obergrenze für Flüchtlinge. Noch auf dem SPD-Parteitag im vergangenen Dezember hatte Gabriel übrigens ausgerufen, ich bin gegen eine Obergrenze. Auch wenn wir nicht sicher sagen können, ob die Kanzlerin noch mal antreten will, eine politische Prognose steht fest. Sigmar Gabriels Positionen bleiben unvorhersehbar.
Anna Engelke kommentierte. 6 Tage vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat der Spitzenkandidat der CDU, Lorenz Kaffier, mehr Maßnahmen der Politik gegen die Kriminalität im Land angemahnt. Die Zahlen geben zwar keinen Grund zur Sorge, man müsse aber die Befürchtungen der Menschen berücksichtigen, sagte Kaffier in einem Exklusivinterview. Michael Weidemann berichtet.
Eine Wechselstimmung gibt es nicht vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, glaubt Lorenz Kaffier. Die Menschen im Nordosten seien mit ihren Lebensverhältnissen recht zufrieden, so der Spitzenkandidat der CDU, auch mit ihrer Arbeit und der Umwelt. Trotzdem gebe es eine gewisse Verunsicherung und die wirke sich eben auch im aktuellen Wahlkampf aus.
Wir haben eine sinkende Kriminalität statistisch gesehen, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, das gefühlte Sicherheitsverhalten hat sich sehr stark verändert. Also Einbrüche bestimmen sehr stark das Bild, die steigende grundsätzliche Gewalt bei Delikten. Und wir haben eine vollkommen veränderte Sicherheitslage in der Welt, in Deutschland, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Darauf muss Polizei, darauf muss Politik reagieren.
Vor diesem Hintergrund verteidigt der Innenminister auch seine beharrliche Forderung nach einem Verbot der Vollverschleierung für muslimische Frauen. Das sei zwar in erster Linie keine Frage, die die Sicherheit in Deutschland unmittelbar erhöhe, gesellschaftspolitisch mache ein Verbot aber durchaus Sinn.
Es geht hier um die Frage von Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und insofern haben wir auch dementsprechend in Deutschland Normen, die gleichermaßen für alle zutreffen. Insofern bleibe ich dabei. Ich bin für ein Vollverbot. Dabei bleibe ich.
Weniger dramatisch sieht Lorenz Kaffier den Zustrom der Flüchtlinge in sein Bundesland. Rund 18.500 Menschen seien Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr zugewiesen worden. Fast alle wurden ohne größere Schwierigkeiten registriert und untergebracht, so Kaffier. Das müsse man auch den Populisten der AfD immer wieder vorhalten.
Man muss sich mit der AfD in der Sache auseinandersetzen. Es ist eine populistische Partei und nicht versuchen, sie grundsätzlich zu stigmatisieren oder in eine Ecke zu schieben. Und da hat Politik durchaus in den zurückliegenden Monaten nicht unbedingt eine sehr glückliche Figur abgegeben, um es mal freundlich zu formulieren.
Allen Umfragen zum Trotz bleibt Kaffier bei seinem Wahlziel, die CDU zur stärksten Fraktion im neuen Landtag zu machen. Auch wenn der große Amtsbonus von SPD-Ministerpräsident Erwin Sellering dies sehr schwierig mache. Das Regierungsbündnis mit den Sozialdemokraten will Lorenz Kaffier aber so oder so fortsetzen.
Wahlziel war immer, dass wir es schaffen wollen, dass mit 2 Fraktionen es möglich ist, ein Land auch weiterhin zu regieren, weil 3 Fraktionen durchaus mehr Probleme auch für die Zukunft mit sich bringt.
Die Bilanz der Großen Koalition in den vergangenen 10 Jahren könne sich jedenfalls sehen lassen, so Kaffee. Neben der erfolgreichen Kriminalitätsbekämpfung und der souveränen Bewältigung der Flüchtlingsproblematik stünden auch der Abbau der Arbeitslosigkeit und die Verringerung der Schuldenlast auf dem Habenkonto des rot-schwarzen Regierungsbündnisses.
Michael Weidemann berichtete. Bundesjustizminister Heiko Maas plant eine gesetzliche Auskunftspflicht für Mütter sogenannter Kuckuckskinder. Also Kinder, für die ein Mann Unterhalt zahlt, obwohl das Kind eigentlich von einem anderen ist. Auf Verlangen sollen die Frauen des gesetzlichen Vaters, des sogenannten Scheinvaters, diesem über den tatsächlichen leiblichen Vater des Kindes Auskunft geben müssen. Voraussetzung ist aber unter anderem, dass dies zur Feststellung eines Unterhaltsanspruchs erforderlich ist. Dagmar Pepping berichtet.
Die Bundesregierung wolle für mehr Rechtssicherheit beim Scheinvaterregress sorgen, erklärte Justizminister Heiko Maas von der SPD. Scheinväter erhalten künftig einen gesetzlichen Auskunftsanspruch, wer der tatsächliche leibliche Vater des Kindes ist, damit sie von diesem Mann Unterhaltszahlungen zurückfordern können. Die Mutter des sogenannten Kuckuckskindes muss dem Scheinvater auf Verlangen mitteilen, wer ihr während der Empfängniszeit beigewohnt habe, heißt es wörtlich im Gesetzentwurf des Justizministeriums. Ausnahme: Nur wenn es schwerwiegende Gründe gegen die Benennung des leiblichen Vaters gäbe, darf die Mutter die Auskunft verweigern. Ob diese Auskunft unzumutbar ist, muss das zuständige Gericht entscheiden. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig lobt den Gesetzentwurf ihres SPD-Parteikollegen Maas als gut und richtig.
Es sind familiär wirklich komplizierte Fälle. Ich glaube, dass es ziemlich schwierig ist, wenn man feststellt nach einiger Zeit, dass man gar nicht der biologische Vater ist, dass einem hier vielleicht auch nicht die Wahrheit gesagt worden ist. Deshalb ist es auch sicherlich schwer, solche Dinge immer rechtlich zu regeln, aber es darf eben auch keine Rechtslücken geben.
Mit dem Gesetzentwurf reagiert die Bundesregierung auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem vergangenen Jahr. Die Richter in Karlsruhe hatten auf eine fehlende gesetzliche Grundlage für eine Auskunftspflicht, einen Eingriff in die Intimsphäre der Mutter, hingewiesen. Laut Justizminister Heiko Maas soll der Gesetzentwurf zudem regeln, dass der Scheinvater seinen Regressanspruch nur für einen bestimmten Zeitraum geltend machen kann. Bislang gäbe es dafür keine zeitliche Einschränkung, so Maas. Geplant sind 2 Jahre. Zur Begründung sagte der Justizminister, in Fällen, in denen die Anfechtung der Vaterschaft sehr spät betrieben wurde, könne dies zu einer unangemessenen finanziellen Rückabwicklung des Familienlebens über viele Jahre führen, so Maas. Wie viele Kuckuckskinder es in Deutschland gibt, ist unklar. Schätzungen von Experten schwanken zwischen 2% und 10% aller Kinder. Scheinväter haben seit 2007 das Recht, gezahlten Unterhalt für das Kind vom leiblichen Vater zurückzufordern. Allerdings müssen sie zuvor ihre Vaterschaft im Gesetz entsprechend angefochten haben.
Dagmar Pepping berichtete. Bei einem Selbstmordanschlag auf einen militärischen Stützpunkt in der südjemenitischen Hafenstadt Aden sind heute Dutzende Menschen getötet worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu der Tat. In dem arabischen Land herrscht seit 1,5 Jahren ein erbitterter Bürgerkrieg zwischen Anhängern der vom Iran unterstützten Houthi-Bewegung und Gruppen, die Präsident Hadi nahestehen, der wiederum von Saudi-Arabien unterstützt wird. Anna Osius berichtet.
Es war ein Blutbad am frühen Montagmorgen. Ein Selbstmordattentäter hat im Jemen mindestens 45 Menschen mit in den Tod gerissen. Dutzende wurden verletzt. Andere Meldungen sprechen sogar von 60 Toten. Der Anschlag ereignete sich vor einem Rekrutierungszentrum der Armee in der momentanen Hauptstadt Aden im Süden des Landes. Den Angaben zufolge hatte es der Attentäter auf eine Gruppe von Männern abgesehen, die sich für den Militärdienst verpflichten wollten. Augenzeugen zufolge standen vor dem Gebäude rund 400 Menschen an. Unmittelbar vor der Gruppe zündete der Attentäter seine Autobombe. Die Opferzahlen stiegen am Morgen immer weiter an, da viele Verwundete in den Krankenhäusern ihren Verletzungen erlagen. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu dem Anschlag. Sie und das Terrornetzwerk Al-Qaida haben im Jemen bereits mehrfach Attentate verübt. Erst Ende Mai starben dabei 45 Menschen. In dem eh schon völlig verarmten Land tobt seit 2 Jahren ein Bürgerkrieg. Husi-Rebellen aus dem Norden des Jemen haben große Teile des Landes erobert, unter anderem die Hauptstadt Sanaa, unter ihre Kontrolle gebracht. Daher hat sich die international anerkannte Regierung unter Präsident Hadi in die Hafenstadt Aden zurückgezogen und diese zu ihrer provisorischen Hauptstadt erklärt. Die Armee der jemenitischen Regierung unter Präsident Hadi leisten sich heftige Kämpfe mit den Husi-Rebellen. Diese werden von den Anhängern des ehemaligen Präsidenten Saleh unterstützt. Hadi und seine Truppen erhalten ihrerseits Hilfe von Saudi-Arabien. Die Großmacht am Golf bombardiert seit März vergangenen Jahres die Aufständischen. Erst vor wenigen Tagen hatten die Vereinten Nationen kritisiert, dass bei den Luftangriffen außergewöhnlich viele Zivilisten getötet werden. Beobachter sprechen davon, dass gezielt Krankenhäuser, Märkte und Schulen bombardiert wurden. Die UN forderte ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher Kriegsverbrechen im Jemen. Vor wenigen Tagen hatte sich US-Außenminister John Kerry bei seinem Besuch am Golf in den Konflikt eingeschaltet. Er betonte die Geschlossenheit zu Saudi-Arabien und erarbeitete gemeinsam mit dem Golf-Kooperationsrat einen Friedensplan für den Jemen. So fordern Kerry und die Golfstaaten unter anderem die Bildung einer nationalen Einheitsregierung, an der auch die Husi-Rebellen beteiligt werden sollen, wenn sie im Gegenzug ihre schweren Waffen abgeben. Wir sind uns einig und betonen hier erneut, dass der Krieg im Jemen beendet werden muss, und zwar so schnell wie möglich, so John Kerry vor einigen Tagen. Deshalb sollen sich alle Kriegsparteien zusammensetzen und eine Lösung beraten. Die Sicherheit aller Nachbarn, auch von Saudi-Arabien, muss gewährleistet sein. Wir sind uns einig, dieser Krieg muss enden, vor allem um Al-Qaida und den IS erfolgreich zu bekämpfen. Denn das Chaos im Jemen machen sich die Extremisten zunutze. Es gibt immer wieder Anschläge, sowohl vom Terrornetzwerk Al-Qaida als auch von der Terrororganisation Islamischer Staat. Beide Gruppen wollen ihre Macht im Jemen ausweiten. Die von den Vereinten Nationen vermittelten Friedensgespräche für den Jemen waren in der Vergangenheit immer wieder ausgesetzt worden und galten faktisch als gescheitert. Ob die neuen Friedensvorschläge jetzt in die Tat umgesetzt werden, ist derzeit noch völlig offen.
Anna Osius berichtete. Im Streit um die Besuchserlaubnis für Bundestagsabgeordnete bei deutschen Soldaten auf dem türkischen Stützpunkt İncirlik bleibt die Regierung in Ankara hart. Außenminister Cavusoglu verlangte von der Bundesregierung, sich offiziell von der Armenien-Resolution des Bundestages zu distanzieren. Nur dann würde ein Besuch erlaubt. Thomas Bormann berichtet.
Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat heute erneut klargestellt, dass deutsche Bundestagsabgeordnete unter den derzeitigen Umständen nicht zu den Bundeswehrsoldaten auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt İncirlik reisen dürfen. Çavuşoğlu sagte, wenn Deutschland aber die notwendigen Schritte unternehmen würde, dann würde die türkische Regierung einen Besuch ermöglichen. Çavuşoğlu erläuterte allerdings nicht, welche Schritte das sein müssten. Vertreter des türkischen Außenministeriums hatten zuvor gesagt, die deutsche Regierung müsse klarstellen, dass sie die Armenien-Resolution des Bundestages nicht unterstütze. In dieser Resolution hatte der Bundestag die Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs als Völkermord eingestuft. Die Türkei fühlt sich dadurch zu Unrecht an den Pranger gestellt. Außenminister Çavuşoğlu sagte heute, wer zu Unrecht die türkische Geschichte verfälsche, der werde keine Besuchserlaubnis für İncirlik erhalten. Unklar bleibt, in welcher Form sich die Bundesregierung von der Armenien-Resolution distanzieren müsste, damit die türkische Regierung eine Besuchserlaubnis für İncirlik erteilt.
Thomas Bormann berichtete. Nach dem Erdbeben in Italien in der vergangenen Woche hat die Regierung Transparenz beim Wiederaufbau versprochen. Jeder Cent für die Hilfe werde überprüft, erklärte Ministerpräsident Renzi. Der Wiederaufbau müsse so schnell wie möglich geschehen, es dürfe aber nichts überstürzt werden. Bei dem Erdbeben am Mittwoch waren mindestens 290 Menschen ums Leben gekommen. Noch immer werden Menschen vermisst. Morgen soll es eine Trauerfeier für die Opfer geben. Doch darüber ist jetzt ein Streit entbrannt. Karl Hoffmann berichtet.
Wut machte sich heute breit in Amatrice. Das für morgen geplante Staatsbegräbnis für mehr als 230 Opfer in der kleinen Stadt sollte kurzerhand in die eine Autostunde entfernte Provinzhauptstadt Rieti verlegt werden. Die Angehörigen wollten auf die Barrikaden gehen. Wir haben beschlossen, dass wir da nicht hingehen. Bringt uns die Särge und wir beerdigen unsere Angehörigen selber. Wir brauchen keine Behörden und kein Staatsbegräbnis und all den Rummel. Wir wollen unsere Toten alle hier bei uns haben. Es ist doch absurd, was sie da machen. Ich sehe nicht ein, warum man da ein Staatsbegräbnis machen muss. Dieses Medienspektakel, wo nur die Politiker eine gute Figur abgeben wollen. Wofür denn? Sergio Pirozzi, der Bürgermeister von Amatrice, hatte heute Nachmittag gefordert, die Feier zu verschieben. Ich bin absolut gegen die Trauerfeier in Rieti. Die Behörden sollen sich einen Ruck geben und beweisen, dass nicht der Bürger in den Diensten des Staates steht, sondern umgekehrt der Staat ihnen dient. Der Protest hatte Erfolg. Die Bürger haben sich durchgesetzt. Am späten Nachmittag kam die Order, die Trauerfeier nun doch in Amatrice stattfinden zu lassen. Ministerpräsident Matteo Renzi hat heute sein Versprechen erneuert, den Wiederaufbau schnell und in vollem Einvernehmen mit den betroffenen Bürgern in Angriff zu nehmen. Inzwischen hat es bereits grünes Licht aus Brüssel gegeben. Die für den aktuellen Notstand nötigen Sonderausgaben würden nicht Teil des Stabilitätspaktes sein. Der Staat darf also zusätzlich Gelder bereitstellen. Die betreffen aber nicht den umfassenderen Plan mit dem Namen Casa Italia, das Haus Italien, mit dem in den nächsten Jahren die besonders gefährdeten Gebäude in den Erdbebengebieten des Landes sicherer gemacht werden sollen. Ein Milliardenprojekt, das aber nicht von heute auf morgen umgesetzt werden könne. Dringende Soforthilfen für die Landwirte hat inzwischen Roberto Moncalvo vom örtlichen Bauernverband gefordert. Tausende von Rindern stehen derzeit auf den Wiesen, weil die Ställe seit dem Erdbeben baufällig sind. Auf den Bauernhöfen in Amatrice und Umgebung haben wir einen Viehbestand von 6000 Rindern, deren Zukunft wir sichern müssen. Unser Krisenstab ist im Einsatz, um die schlimmste Not zu lindern. Wir müssen alles tun, um die Landwirte zu unterstützen und neue Ställe bauen, bevor der Winter beginnt, auch wenn es derzeit extrem große Probleme gibt. Ohne die Landwirtschaft riskiert Amatrice nach dem Drama des Bebens ein weiteres Drama zu erleben, nämlich den wirtschaftlichen Niedergang. Auch der italienische Star-Architekt Renzo Piano hat sich heute im italienischen Fernsehen zu Wort gemeldet. Er unterstützt den Plan der italienischen Regierung, eine umfassende Sanierung des italienischen Baubestandes in Gang zu setzen, um das einmalige italienische Landschaftsbild zu erhalten. Wir wissen doch, dass dieser herrliche Schatz an Schönheit nicht nur uns alleine gehört, sondern der ganzen Menschheit. Und der muss erhalten werden. Aber das wird nicht im Handstreich geschehen. Dafür braucht es viel Zeit.
Karl Hoffmann berichtete. Der Diktator von Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedow, war heute zu Gast in Berlin und wurde von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen. Es ging um Wirtschaftsbeziehungen, die Bundeskanzlerin hat aber auch das Thema Menschenrechte angesprochen. Christoph Prössel berichtet.
Turkmenistan ist auf zwei Ranglisten ganz vorne dabei. Das zentralasiatische Land hat riesige Gasvorkommen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Staatsführung. Oppositionelle werden verfolgt. Der Personenkult um Präsident Berdimuhamedow erinnert an Nordkorea. Bundeskanzlerin Merkel musste also beide Themen ansprechen. Merkel kündigte an, die wirtschaftliche Kooperation zu vertiefen. Am Abend treffen Vertreter von Unternehmen aus beiden Ländern aufeinander.
Ich habe in meinen Darlegungen deutlich gemacht, dass natürlich für deutsche Unternehmen Rechtssicherheit von großer Bedeutung ist und die Rahmenbedingungen für die Investitionen auch stimmen müssen,
sagte Bundeskanzlerin Merkel. Präsident Berdimuhamedow sagte, sein Land sei daran interessiert, Gas in die Europäische Union zu liefern. Bislang pumpen Unternehmen den Brennstoff vor allem zu asiatischen Kunden. Offen ist, wie das Gas nach Europa kommen könnte. Immer wieder werden Pläne für den Bau von Pipelines genannt. Russland und die Türkei hatten im Zuge ihrer Entspannungspolitik angekündigt, doch eine Pipeline durch das Schwarzmeer zu verlegen. Diese würde in Konkurrenz zu Gaslieferungen aus Turkmenistan stehen.
Wir haben auch über die Situation im gesellschaftlichen Bereich gesprochen,
sagte Merkel nach dem Treffen. Es sei wünschenswert, dass internationale Diplomaten Zugang zu den Haftanstalten hätten.
Der Präsident hat zugesagt, dass die Außenminister jetzt darüber sprechen werden und dass dann auch internationale Diplomaten dort schauen können und sie die Lage beurteilen können.
Die Hilfsorganisation Human Rights Watch kritisiert, dass in Turkmenistan Dutzende Menschen einfach in Gefängnissen verschwunden sind, darunter Oppositionelle und Journalisten.
Christoph Prössel berichtete. Sechs Monate nach dem Messerangriff einer inzwischen 16-jährigen IS-Sympathisantin auf einen Polizisten in Hannover hat die Bundesanwaltschaft jetzt Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Die Tat sei eine Märtyreroperation für die Terrormiliz Islamischer Staat gewesen, erklärte die Behörde in Karlsruhe. Georg Pötsch berichtet.
Der Anklagevorwurf lautet: versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Die Karlsruher Ermittler gehen weiter davon aus, dass die 16-Jährige, die neben der deutschen auch die marokkanische Staatsangehörigkeit hat, schon längere Zeit mit dem IS sympathisierte. Konkret heißt es, sie habe sich spätestens im November 2015 das radikal-dschihadistische Gedankengut des sogenannten Islamischen Staat zu eigen gemacht. Von der Terrorvereinigung soll sie demnach auch den Auftrag erhalten haben, in Deutschland eine so wörtlich Märtyrertat durchzuführen. Diese soll sie dann am 26. Februar in die Tat umgesetzt haben. Mit zwei Messern bewaffnet provozierte sie demnach am Hauptbahnhof Hannover eine Personenkontrolle durch zwei Bundespolizisten. Einen der beiden Beamten verletzte sie dabei lebensgefährlich am Hals. Die Anklage wurde vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in Celle erhoben. Ermittelt wird weiterhin auch gegen Safias zwei Jahre älteren Bruder. Er steht im Verdacht, ebenfalls im Februar Molotow-Cocktails von einem Einkaufscenter nahe dem hannoverschen Hauptbahnhof geworfen zu haben.
Georg Pötsch berichtete. Wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine 19-Jährige am Neujahrsmorgen in Hamburg hat das Landgericht einen Afghanen zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Oliver Wuttke und Elke Spanner berichten.
Erst wenige Wochen war der Afghane in Deutschland. Er war beeindruckt, sagte er vor Gericht. Besonders davon, dass die Frauen unverschleiert sind und dass im Verkehr alle stehen bleiben, wenn die Ampel rot zeigt. Doch eine Zukunft in diesem Land hat er sich womöglich selbst verspielt. Das Landgericht hat den 19-Jährigen wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte in der Silvesternacht eine junge Frau, die zuvor ebenfalls auf der Reeperbahn gefeiert hatte, in der S-Bahn bis nach Stellingen verfolgt und sich nahe der Kieler Straße an ihr vergangen. Er selbst hatte behauptet, sie habe beim Sex freiwillig mitgemacht. Doch als die Frau von der Polizei aufgefunden wurde, zitterte sie stark, zeigte panische Angst und hatte deutliche Spuren von Gewalt an ihrem Körper. Der Angeklagte hat eine Frau und 2 kleine Kinder in Afghanistan. Im Prozess hatte er gesagt, dass er es furchtbar fände, wenn seiner Schwester oder seiner Frau so etwas geschehen würde. Die Richterin ist deshalb davon überzeugt, dass er sich für seine Tat schämt. Ich verbinde mit dem Urteil auch die Hoffnung, sagte sie, dass sie sich in Zukunft nie mehr von vermeintlichen Freiheiten in Deutschland hinreißen lassen.
Auf einer Hochebene im Süden Norwegens sind mehr als 300 wilde Rentiere durch einen Blitz getötet worden. Sie standen bei einem heftigen Unwetter offenbar dicht beieinander. Carsten Schmiester berichtet.
Jäger waren am Wochenende nur 3 Kilometer entfernt vom Blitzeinschlag und haben ihn zufällig mit dem Handy aufgenommen. Ein gewaltiger Knall. Sie haben sicher schon einiges an Unwettern erlebt, aber das war auch für sie selten schlimm. Und wie sich später herausstellte, mit selten schlimmen Folgen. Erst viele Stunden nach dem schweren Gewitter über einer Hochebene im Süden Norwegens haben Wildhüter bei einer Routinekontrolle zufällig den Ort gefunden, an dem mindestens ein Blitz eingeschlagen war. Dort lagen mehr als 320 Rentiere tot auf dem Boden. Ranger Knut Nyland schilderte die schreckliche Szene im norwegischen Radio. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je von einem Blitzschlag gehört habe, der so viele Tiere auf einmal das Leben gekostet hat. Das ist also wirklich extrem. Sie liegen alle ganz eng beieinander auf einer kleinen Fläche von nur etwa 50 bis 80 Metern Durchmesser. Viele Erwachsene, aber auch junge Tiere, sogar Kälber sind dabei. Die Bilder kursieren längst im Internet und sind selbst für erfahrene Wildhüter wie Nyland nur schwer zu ertragen. Nach seiner Überzeugung ist die Rentiergruppe von dem schnell aufziehenden, mächtigen Unwetter offenbar völlig überrascht worden und konnte einfach nirgendwo hin, um Schutz zu suchen. Die Ebene ist karg, es gibt keinen Platz zum Unterstellen. Und das ist auch wohl der Grund für die Tatsache, dass die Kadaver so eng neben, fast aufeinander liegen. Es sind Herdentiere, die sich bei Gefahr sehr eng aneinander drängen. So eng, dass wahrscheinlich dieser eine Blitz alle Tiere auf einmal getötet hat. Dass es also nicht mehrere Blitze waren, die dann ja auch noch sehr dicht nebeneinander hätten einschlagen müssen. Ob die Tiere nun auf dem Hügel liegen gelassen oder abtransportiert werden, ist noch nicht entschieden. Das Tiermedizinische Institut Norwegens hat allerdings bereits Gewebeproben einiger Kadaver zur Untersuchung in die Hauptstadt Oslo bringen lassen, um eine andere Todesursache als Blitzschlag sicher ausschließen zu können. Dahinter steht die große Angst vor der CWD-Seuche, der chronischen Auszehrungskrankheit, die in den USA und Kanada bereits ganze Rentierherden vernichtet hat und die im Frühjahr erstmals bei einem Rentier in Norwegen diagnostiziert worden war. Sie ist besonders aggressiv, endet in 100% aller Fälle mit dem qualvollen Tod des Tieres und gilt derzeit als wohl größte Bedrohung nicht nur der Rentiere im Norden, sondern aller Hirsche in ganz Europa.
Carsten Schmiester berichtete. Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.